Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes: Entscheidungsschwäche, Gift für Unternehmen. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich habe vor 2-3 Tagen einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mehr in welcher Wirtschaftszeitschrift, keine Ahnung, ob es der Harvard Business Manager war oder das Manager Magazin, ist auch völlig egal. Letztlich keine neuen Informationen, das ist ein Phänomen, das bereits seit auch vielen, vielen Jahren bekannt ist und immer weiter zunimmt. Und auch hier war es eine wirtschaftspsychologische Studie zu dem Thema Führungskräfte und Entscheidungsfreudigkeit. Und die Entscheidungsfreudigkeit nimmt immer weiter ab, und zwar durch die Ränge. Es ist völlig egal, also auf welchem Level eine Führungskraft unterwegs ist. Generell nimmt die Lust, Entscheidungen zu treffen, auch die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, offensichtlich immer weiter ab. Das ist natürlich hochproblematisch für jedes Unternehmen, egal wie groß oder klein, denn das, was erforderlich ist, ist, dass täglich Entscheidungen getroffen werden. Wenn du Unternehmer bist, dann musst du jeden Tag Entscheidungen treffen. Wenn du der Einzige bist, der im Unternehmen die wichtigen Entscheidungen treffen kann, aus welchem Grund auch immer, dann musst du sie auch treffen. Und das, was ich in meiner täglichen Arbeit mit Unternehmern erlebe, ist, dass Entscheidungen eben nicht getroffen werden, dass Dinge vor sich hergeschoben werden, häufig jahrelang. Wie du wahrscheinlich auch die Entscheidung, endlich in Coaching und Mentoring zu investieren, bereits seit Jahren vor dir herschiebst, obwohl du merkst, dass du selber nicht weiterkommst. Und hier zeigt sich an diesem Beispiel auch bereits sehr schön, was eins der großen Probleme bei dieser Entscheidungsfindung ist oder bei dieser Entscheidungsschwäche ist, nämlich einfach mal anzuerkennen, dass du irgendwas nicht kannst oder dass irgendwas nicht funktioniert. Und da sind wir ja direkt schon bei dem, was wir für Entscheidungen immer brauchen, nämlich Daten und Fakten. So, und viele ersaufen dann irgendwann in Daten, die sie vielfach gar nicht richtig interpretieren können, weil sie zum einen die Daten nicht wirklich genau anschauen, zum anderen auch gar nicht wissen, welche Daten sie jetzt spezifisch brauchen und was diese Daten bedeuten. Ja, also Datenanalyse ist ein Thema für sich. Interessanterweise sind für die allermeisten Entscheidungen gar nicht so wahnsinnig viele Daten erforderlich, sondern nur die richtigen Daten. Viel wichtiger ist, dass du weißt, welche Fragen du stellen musst, um diese Entscheidung zu treffen. So, und ich muss an der Stelle einfach mal anmerken, dass ich ein bisschen was davon verstehe, komplexe Entscheidungen zu treffen, sie schnell zu treffen und ständig Entscheidungen zu treffen. Denn, wie jeder, der diesen Podcast kennt oder der mich kennt, weiß, habe ich über ein Jahrzehnt in der Intensiv- und Notfallmedizin zugebracht. Und da ist es nun mal dein tägliches Brot, jetzt sofort schwierige Entscheidungen zu treffen. Und ich muss dazu sagen, ich war in einem intensivmedizinischen Bereich, in dem die komplexesten Krankheitsbilder, die es so insgesamt gibt, zum täglichen Geschäft gehört haben. Das heißt, hier hatten wir immer eine Vielzahl von unterschiedlichen Problemen, und gleichzeitig häufig das Problem, dass die notwendige Therapie für das eine Problem das andere Problem möglicherweise verschlimmern kann. Und deswegen musstest du hier also sehr differenziert mit sehr viel Daten umgehen und trotzdem strukturiert, schnell gute Entscheidungen treffen. So, und diese Art von Entscheidungen müssen die allerwenigsten Menschen in diesem Land treffen. Das ist ja auch wunderbar. Das heißt, jemand, der nicht in so einer Position gewesen ist, zum Beispiel in der Medizin oder auch bei der Polizei oder naja, beim Militär, naja gut, die Leute, die im Auslandseinsatz waren vielleicht, der kann das nicht verstehen. Über Geld zu entscheiden ist nicht annähernd das Gleiche. Das ist nicht mal der gleiche Sport. Ja? Weil wenn Geld weg ist, ist Geld weg und ja, möglicherweise ist ein Unternehmen dabei kaputt und Arbeitsplätze weg und ist alles furchtbar, buhuhu, aber deswegen ist keiner tot und deswegen ist keiner verstümmelt und deswegen geht das Leben trotzdem für alle Beteiligten weiter. Man muss sich einfach bloß mal den Daumen aus dem Arsch ziehen und wieder neu antreten. Ja, also einen Job zu verlieren ist keine Katastrophe, ein Unternehmen zu verlieren ist auch keine Katastrophe, auch wenn es scheiße ist. Ja, ich will das gar nicht kleinreden. Ich war ja mal 3 Millimeter davor. Ist nicht nice, die Idee alleine davon, ja, und da durchzugehen ist auch nicht nice, aber das ist eben nicht die Katastrophe, als die es gemeinhin hingestellt wird. Und hier sind sicherlich einige darunter, unter den Zuhörern, die bereits eine Insolvenz zum Beispiel mal durchgemacht haben und gemerkt haben, ja, das Leben geht danach weiter und du kannst trotzdem wieder ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Nicht wenige meiner Kunden haben bereits Insolvenzen hinter sich und sind jetzt auf einem ganz anderen Weg unterwegs. Ja? Aber einfach nur, um das mal festzumachen, also ich kann und ich darf über Entscheidungen reden. Ich verstehe was davon. Ja? Und meine Entscheidungen haben tatsächlich erhebliche Konsequenzen gehabt. Und wären es falsche gewesen, hätten die schlimmste Konsequenz gehabt, die wir so als Menschen definieren, nämlich den Tod eines anderen Menschen. Und das möchtest du natürlich nicht verantworten. So, das heißt, es gibt immer eine Rangordnung von Problemen. Wir nennen es einfach mal Probleme. Ja? Auch wenn der Begriff bei vielen ja verpönt ist. Ne? Wir sollen ja angeblich Herausforderungen sagen. Auf so einen Scheiß stehe ich gar nicht. Das ist so eine woke Geschichte auch schon wieder. Ja, so pseudopsychologisch, weil das ja angeblich im Gehirn anders interpretiert wird. Nein, Problem ist Problem. Das muss ich auch als Problem anerkennen. Bloß nicht drüber rumheulen, sonst lösen. Ne? So, um es zu lösen, muss ich eine Entscheidung treffen. Tada, das ist alles. Und da geht es halt drum, drittes Gesetz von Leadership heißt priorisieren und ausführen. So, und wenn du diesen Podcast kennst, meinen anderen Podcast, Unternehmerwahrheiten vielleicht kennst, mich vielleicht kennst, meinen Content kennst, dann weißt du, dass ich seit vielen Jahren sehr viel Kontakt in den USA zu ehemaligen und teilweise auch aktiven Mitgliedern in Spezialeinsatzkräften habe, vorrangig der SEALs, aber es sind auch andere dabei, sind auch Marine Recons dabei und Green Berets und so weiter. Spielt aber gar keine Rolle, sondern all diese Männer müssen ebenfalls unter extremsten Bedingungen Daten schnell verarbeiten, die ihnen zur Verfügung stehen und dann gute Entscheidungen treffen, priorisieren und ausführen. Und das Ausführen ist halt der entscheidende Punkt. Und da sind die Deutschen ganz furchtbar schlecht. Das deutsche Volk halte ich insgesamt für unfassbar lahmarschig und bequem, für verweichlicht und feige. So, ich habe es gesagt. Ja, Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. Natürlich haben wir fleißige, mutige, harte und so weiter Männer in diesem Land. Ja, viel zu wenige. Viel zu wenige und es werden jeden Tag weniger, weil natürlich dieses generelle Mittelmaß-Mindset alle mit runterzieht. Ja, deswegen muss man sich so unglaublich davon abschotten. Deswegen schotte ich mich so aktiv davon ab, weil du kannst dich als Mensch gar nicht davor wehren, dass sozusagen das Mindset der Masse irgendwann zu deinem wird. Das ist nicht möglich. Ja, das ist ein psychologischer Fakt. Es ist nicht möglich, dich davon zu lösen, zu trennen. Du musst dich tatsächlich real faktisch davon isolieren. Das heißt, so wenig Kontakt mit solchen Menschen haben wie möglich. So wenig von solchen Menschen aufnehmen, Informationen etc. pp. Wie möglich. Ja, ist ein wichtiger Punkt. So, also priorisieren, ausführen in komplexesten, chaotischsten Situationen mit einer Vielzahl von Daten und mit einer Vielzahl von Unbekannten ist absolut möglich. Deswegen muss ich, egal in welchem Unternehmen, keiner in die Hose kacken, wenn es darum geht, meine Entscheidung zu treffen. Peter Drucker, der große Manager, Gott, würde ich fast sagen, nennen wir ihn Ikone, ja, hat es sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat mal gesagt, Entscheidungen zu treffen hat am Ende viel mehr mit Mut als mit Daten zu tun. Und da gebe ich ihm absolut recht. Denn du wirst ja nie alle Daten zur Verfügung haben, die du gerne hättest, denn dann würdest du in die Zukunft schauen können und wüsstest bereits, wie das Ganze ausgeht. Ja? So. Ganz egal, wo du unterwegs bist, ganz egal, welche Entscheidung zu treffen ist, es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen. Das heißt, worum geht es eigentlich? Was soll das Ergebnis dieser Entscheidung sein? Was brauche ich, um dieses Ergebnis zu erzielen? Und von da aus vielleicht noch ein paar weitere Fragen zu definieren, die am Ende dabei rauskommen, okay, welche Daten brauche ich denn? Beziehungsweise welche Daten hätte ich gerne, um hier sicherer entscheiden zu können? Und dann muss eben entschieden werden. Trotzdem passiert das so gut wie nicht. Auf der einen Seite gibt es dieses Analysis Paralysis, ja, da werden einfach Daten gecrunched ohne Ende und es wird immer noch weiter nach einer Antwort gesucht oder es werden zu viele Horrorszenarien kreiert oder für zu viele Eventualitäten geplant. Und in diesen Eventualitäten entstehen immer weitere Probleme, für die man eventuell planen könnte und dann wirst du natürlich niemals fertig. Ja. Für Eventualitäten zu planen, Contingency Planning ist absolute Pflicht, immer. Aber nicht für endlos viele Szenarien, sondern vielleicht für 3 bis maximal 5. Ja, ich empfehle immer fürs schlechteste mögliche Szenario, fürs beste und fürs wahrscheinlichste, einen Plan in der Tasche zu haben, damit du weißt, was du dann tun kannst. Nun, aus meiner Erfahrung hat diese unglaubliche Entscheidungsschwäche, die ich überall beobachten kann, primär mit einer Sache zu tun, nämlich dieser unfassbaren deutschen Angst vor Fehlern. Die Deutschen machen keine Fehler. Ja, und die Deutschen dürfen auch keine Fehler machen. Und wir haben ja auch durchgehend in der Gesellschaft und in praktisch allen Unternehmen eine schauerliche Fehlerkultur. Nämlich, machst du einen Fehler, bist du scheiße und dann hast du ein Problem. Du kriegst Ärger. Ja, Fehler bedeuten, du kriegst Ärger. Du darfst keine Fehler machen. Sondern du musst wie eine Maschine 100% präzise abliefern. Das ist natürlich völlig unmöglich. Deswegen wird getrickst und gelogen wie verrückt. Oder im Zweifel einfach mal nichts gemacht. Gemäß dem guten alten Satz, wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Nicht wahr? Und das ist ja absolut real. Wer sich nicht bewegt, kann auch nichts runterschmeißen. Ganz easy. So, was ist also die Lösung dafür? Das ist gar nicht so kompliziert, aber für die meisten völlig abwegig. Weil zwar alle drüber quatschen, aber es keiner wirklich hat. Nämlich eine gute Unternehmenskultur zu etablieren, in der es a. in Ordnung ist, Fehler zu machen, b. die Leute sogar ermutigt werden, Fehler zu machen, komme ich gleich noch drauf, wenn es dir jetzt gerade die Nackenhaare aufstellt, ja, ist extrem wichtig, und c. dass über Fehler völlig offen, frei, radikal ehrlich kommuniziert werden kann, und zwar egal in welche Richtung, und zwar auch egal von wem an wen. Und allein der letzte Punkt, den gibt es in Deutschland quasi nicht. Es quatschen zwar alle Führungskräfte drüber, ja, du kannst immer alles sagen, meine Tür steht immer offen und analoge Sätze, ja, bla bla, auch alle Unternehmer quatschen das. Und wenn du dann mit Arbeitnehmern redest, dann merkst du, das stimmt einfach nicht. Es existiert so gut wie nicht. Die sagen das zwar, aber wenn du dann mal kommst und möglicherweise auch kritisches Feedback an die Führungskraft richtest, dann hast du ein scheiß Problem. Und deswegen tun es die Menschen nicht. Und ganz wichtig, hier ist schon bereits ein riesiger Bruch im Thema Leadership drin, denn Leadership bedeutet nichts anderes, als vertrauensvolle Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen. Egal, ob das die Familie ist, Freunde oder eben die Mitarbeiter. Das heißt nicht, dass das jetzt deine Kumpels werden und dass du mit denen zusammen deinen Urlaub verbringst. Aber wenn ihr euch nicht vertraut, dann gibt es kein Leadership und dann gibt es auch kein Team. Denn dann gibt es auch kein Vertrauen unter den Teammitgliedern, denn offensichtlich ist Misstrauen dann die Kultur. Und Misstrauen ist die Kultur in 99% der deutschen Unternehmen, egal auf welcher Ebene. Die Teammitglieder untereinander, die kriegen es teilweise noch hin, die halten dann einfach zusammen, wenn es zu shitty wird von oben. Ich kenne das selber auch. Ich habe ja in vielen Jobs gearbeitet, seit dem Ende meiner Schulzeit. Und weiß deswegen auch, wie man zusammenhält, wenn oben einfach nur Idioten sind. Und da sind eigentlich fast immer nur Idioten. Also ich habe es nicht anders erlebt. Ich habe es in der chemischen Industrie in der Schichtarbeit erlebt. Ich habe es bei der Bundeswehr erlebt. Ich habe es in der Medizin erlebt. Ich habe es eigentlich überall erlebt. Ja? Also ist ein Problem. Auf der einen Seite sind die, die führen sollen, in der Regel nicht besonders kompetent. Häufig nicht mal in ihrem Job an sich, aber schon gar nicht als Führungskraft. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, egal wie kompetent du in deinem Job bist, das macht dich noch lange nicht zu einer akzeptablen Führungskraft. Das ist etwas, das extra gelernt und ausgebildet und trainiert werden muss. Das übersehen auch fast alle Unternehmen, auch die größeren Unternehmen und die Konzerne. Diese sogenannten Führungskräftetrainings, die kannst du komplett in der Pfeife rauchen. Da ist vielleicht hier und da mal ein Trainer dabei, der wirklich was vom Thema versteht. Aber die dürfen das ja gar nicht so machen. Die dürfen das ja gar nicht so teachen, weil das wäre dann ein langer Prozess. Da müssen die Leute kontinuierlich drin sein. Das wollen die Konzerne gar nicht bezahlen, die Unternehmen gar nicht bezahlen, sondern die wollen als Alibi mal hier und da ein Führungskräftetraining machen. Und dann ist alles cool und dann können die Führung. Nee, das ist ein langer Prozess. Aber egal, das ist, ich schweife ab, das ist nicht das Thema dieser Episode. So, also wenn es kein Vertrauen gibt, dann gibt es auch keine offene Kommunikation. Wenn es keine offene Kommunikation gibt, dann kann man auch nicht über Fehler reden und Feedback liefern. Ergo haben wir jetzt die Kultur, mach besser keine Fehler. Und wenn du einen machst, sorg dafür, dass keiner mitkriegt oder dass es irgendjemand anders in die Schuhe schieben kannst. Das ist ein Riesending. So. Das ist ganz spannend, weil ich habe Unternehmer im Training, die sind tatsächlich bereit, offen mit Feedback umzugehen. Ja, das kann ich bestätigen, weil ich diese Menschen eben sehr gut kenne. Und die haben das Problem, wenn Mitarbeiter ins Unternehmen kommen, die glauben es nicht. Und das ist absolut verständlich, denn die erleben ja, seitdem sie in die Arbeitswelt eingetreten sind, eigentlich schon vorher, schon seit Kindergarten und Schule, dass man über Fehlern, dass man keine Fehler machen darf und dass man kein kritisches Feedback richten darf, schon gar nicht an Leute, die in Anführungszeichen über einem stehen. Ja? Das heißt, das ist genau dieses Szenario. Er sagt ihnen dann, hey, du kannst mit allem zu mir kommen, und die sagen, klar, cool, und kommen nicht. Und das ist frustrierend und enttäuschend für Menschen, die das ehrlich meinen. Und ihr müsst einfach verstehen, vielleicht bist du so einer, du musst einfach verstehen, dass die Menschen etwas völlig anderes gewöhnt sind und jetzt natürlich Schwierigkeiten haben, das einfach mal so zu glauben. Das ist genau das Ding. Leadership bedeutet, Vertrauen aufzubauen. Vertrauenskapital, Leadership-Kapital nenne ich das. Ja, und Leadership-Kapital wächst sehr langsam, genauso wie dein Beziehungskapital mit deiner Partnerin oder in deiner Familie und mit deinen Kindern. Und du kannst es ruckzuck riskieren. Also ruckzuck ist es weg. Ja? Wenn du irgendeine doofe Scheiße machst, irgendeine pumpige Antwort gibst, irgendwo deine Emotionen nicht unter Kontrolle hast, ist dein Konto mal entweder fast leer oder leer. Je nachdem, wie gut es gedeckt war. Das ist ein Riesenthema. Das heißt, hier ist die Lösung, nicht den Leuten immer wieder zu sagen, hey, du kannst immer wieder zu mir kommen. Das ist völlig bedeutungslos, was du sagst. Was wir alle sagen, ist bedeutungslos. Was Menschen sehen können, ist von Bedeutung. Und deswegen ist die tägliche Aufgabe jeder Führungskraft, letztlich jedes Menschen, ja, wir bleiben hier mal bei den Führungskräften, Vertrauen aufzubauen zu den Menschen, die sie führen sollen. Und auch zu den anderen, natürlich auch nach oben. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du in Anführungszeichen nur Mitarbeiter bist, dass du dich dann nicht bemühen musst. Leadership fließt in alle Richtungen und jeder muss ein Leader sein in dem Unternehmen. Und das ist ja genau das, was ich anbiete, als Teil meines Portfolios, so nennt man das ja, ne? Ich komme in die Unternehmen und ich schule Leadership durch alle Ränge hindurch. Das heißt, jeder kennt diese Konzepte dann und kann anfangen, dementsprechend an sich selbst zu arbeiten und auch mit den anderen umzugehen. Und das hat natürlich einen gigantischen Impact, weil dieses klassisch deutsche Führungsverständnis, so hier führt einer und möglicherweise färbt dann was auf die anderen ab. Ja, hier und da ist das schon richtig, dauert halt unfassbar lange. Da kannst du Jahrzehnte einsetzen, bis da wirklich was passiert ist. Und es ist meistens ja nur Augenwischerei, ne? Wie ich schon gesagt habe. Da wird da so ein bisschen drüber gequatscht und dann tut man so. Und da ist eigentlich viel dahinter. Wenn alle das Konzept verstehen und sich gegenseitig dann auch dabei helfen, darin immer besser zu werden, hast du innerhalb von wenigen Monaten bis Jahren wirkliche Transformationen in einem Unternehmen. Und zwar auf allen Ebenen. Was Cashflow angeht, weil du so viel Geld nicht mehr verbrennst, weil die Fertigungsqualität besser wird, weil die Fehlerquote geringer wird, weil das Material besser benutzt wird, weil der Krankenstand sinkt und so weiter. Also Leadership ist die Money-Making-Machine für jedes Unternehmen. Wollen die Deutschen irgendwie nicht? Fein. Ganz böse gesagt, ihr werdet sehen, was ihr davon habt, und das ist einfach nur die Wahrheit, denn die Geschichte zeigt, es gibt kein Unternehmen ohne gutes Leadership, das langfristig überlebt. Boom. Ja? So, das ist die Entscheidung. Und das ist eine Entscheidung, die du mal treffen solltest. Willst du das vielleicht wirklich mal lernen und in deinem Unternehmen implementieren? Möchtest du vielleicht mal anfangen, an dir selber zu arbeiten, damit du überhaupt das Potenzial hast, ein Leader zu werden? Denn solange du dein Ego und deine Emotionen nicht kontrollieren kannst, und auch das muss man lernen, wird das nichts mit Leadership. Das kann ich dir versprechen. Und nur so eine Anmerkung, den Natural Born Leader, den gibt es nicht. Es gibt Leute, die haben gute Anlagen dafür. Aber das reicht bei weitem nicht, um ein guter Leader zu sein. Jeder muss den Scheiß lernen. Das ist die übliche Talentgeschichte. Talent trägt 6 Monate als Vorsprung und dann entscheidet nur noch die Arbeit an dem Thema. Ja? So, hast du keine entsprechende Unternehmenskultur, dürfen die Leute keine Fehler machen, wird natürlich immer mehr Lähmung im Entscheidungsfindungsprozess eintreten. Und zwar bei jedem, der eine Entscheidung treffen muss. Egal ob Führungskraft oder nicht. Warum? Naja, weil du natürlich Schiss hast. Du hast Schiss um deinen Job, du hast Schiss, dass du ein Problem kriegst und so weiter. Also machst du im Zweifel mal eher nichts, schiebst, ja, versuchst noch mehr Daten zu kriegen, um möglichst sicher zu sein, dass es auch 100% funktioniert. Ja, was glaubt ihr denn, warum 90% der Projekte, die egal in welcher Branche, egal in welchem Unternehmen gestartet werden, niemals fertig werden? Ja, ist einer der erheblichen Punkte. Denn hier müsste ja, in jedem Projekt müssen ständig Kurskorrekturen erfolgen. Will aber keiner, weil man hat einen Projektplan und der wird dann verfolgt. Und du kannst keinen Plan von A bis Z durchplanen. Das ist allgemeines Wissensgut und trotzdem probieren es immer noch alle. Und du kannst keinen sicheren Plan entwerfen. Jede Entscheidung ist eine Wette auf die Zukunft. Und jetzt geht es eben darum, wirklich hier faktenbasiert vernünftig sich Daten zu besorgen, die richtigen Fragen zu stellen und dann am Ende eine Entscheidung zu treffen und in dem Moment bereit zu sein, diese Entscheidung zu revidieren, wenn du merkst, es funktioniert so nicht. Und du wirst Entscheidungen treffen, die sind scheiße. So wie ich auch Entscheidungen treffe, die scheiße sind. Immer wieder. Und du probierst Dinge und die funktionieren nicht so und so lernt man. Und hier haben wir nämlich zwei wichtige Aspekte, die mit dieser furchtbaren Angst vor Fehlern zusammenhängen. Auf der einen Seite blockiert das Entscheidungsprozesse, weil ja keiner will mit dem Arsch in der Schlinge hängen am Schluss. Ne? Wer hat das entschieden? Der da. Müller war's. Ja, kacke, ne? Du kannst, die Konsequenzen siehst du auch in unserer Politik. Die wollen auch ständig keine Fehler machen. Die machen ständig Fehler und wollen sie keine zugeben. Und im Zweifel passiert mal nichts. Deswegen ist Deutschland das Land der Aufforderungen und Aufrufe geworden. Und der Appelle. Ja, auch diese ganzen Influencer, die sich überall rumtreiben. Jetzt ist ja jeder coole Startup-Gründer ist ja heutzutage auch schon Influencer und jeder, der mal eine coole Arbeit als CEO geleistet hat, ist jetzt Influencer. Du hast eine Fahrradmarke groß gemacht, bist jetzt Influencer. Und was machst du dann? Appelle. Keine Handlung. Appelle. Das hat mit Entscheiden auch nichts zu tun, das hat mit Führen nichts zu tun. Ja, wir sind das Land der Appelle. Und dann kann keiner sagen, hey, der hat gesagt, wir sollen das machen. Oh, kacke. War wohl nichts. Ja, das ist ja kein Problem. Und das Interessante ist, Leute finden es auch gar nicht schlimm, wenn du eine falsche Entscheidung triffst. Die finden es nur schlimm, wenn du dann so tust, als wäre die super gewesen und du machst es immer schlimmer. Oder du willst nicht zugeben, dass es eine schlechte Entscheidung war. Oder du bist nicht in der Lage, einen Kurs zu korrigieren. Offen Fehlentscheidungen zuzugeben und zu kommunizieren und dann zu sagen, hey, hier ist das, was wir tun werden, damit das Ganze eben wieder repariert wird oder damit wir in die richtige Richtung gehen, akzeptieren 90% der Menschen. Einfach mal so. Weil hey, es ist super befreiend zu sehen, dass der Boss einen Fehler gemacht hat. Ja, das sorgt für Vertrauen, ganz ehrlich. Weil jeder Fehler macht und alle wissen das, aber wir sind alle gezwungen, so zu tun, als würden wir keine machen. Und das ist natürlich ein Riesending. Und diese Angst vor Fehlern blockiert natürlich auch komplett die Lernkurve. Denn nur Fehler sorgen für Lerneffekte. Wenn keine Fehler gemacht werden, heißt das, du bist im maximalen Mittelmaß unterwegs. Du probierst nichts Neues, du veränderst nichts, du lernst nichts dazu, sondern du versuchst einfach nur in diesem Kanal weiter lang zu schwimmen, wo alles in Anführungszeichen gut ist. Das ist das, was die deutschen Unternehmen versuchen. Deswegen tun die deutschen Unternehmen überwiegend auch seit 25 Jahren so, als würde sich der Planet nicht weiterentwickeln, als würde sich Technologie nicht weiterentwickeln. Deswegen, das ist einer der Gründe, warum wir keinen ordentlichen Netzausbau in Deutschland haben. Gar nicht mal, weil es keiner geschissen gekriegt hat von der Politik, sondern es gibt ja offensichtlich auch keinen Bedarf. Wenn sich die Unternehmer seit 20 Jahren mal richtig aufgelehnt hätten und ständig wirklich geschlossen in großen Gruppierungen großen Zusammenschlüssen die Politik bombardiert hätten und die Telekommunikationskonzerne bombardiert hätten oder vielleicht mal selber das Ruder in die Hand genommen hätten für einen Netzausbau, wäre auch möglich gewesen, sind ja Geschäftsmöglichkeiten. Man kann ja für alles Mögliche heutzutage Milliarden einsammeln, bloß dafür irgendwie nicht, ne? Ja, egal. Dann hätten wir jetzt auch einen ordentlichen Netzausbau. Ja? Also hier in Deutschland wird einfach gerne ignoriert, dass sich die Welt weiterdreht, dass man sich verändern muss, dass man sein Angebot anpassen muss, dass man die Kommunikation anpassen muss, dass man den Führungsstil anpassen muss, dass man sein Marketing anpassen muss, dass es nicht mehr mit dem Faxgerät geht und dass E-Mail heutzutage nicht mehr genug ist und dass du ein Marketing auf allen Social-Media-Plattformen nach Möglichkeit brauchst und dass du eine Internetpräsenz brauchst, die über eine 90er-Jahre-Webseite hinausgehen und dass du auch selber auftauchen muss dabei und. Das sind alles Entscheidungen, die mal zu treffen waren, ja, und die einfach ignoriert werden. Und in Deutschland glauben die allermeisten Unternehmen tatsächlich, egal ob Handwerk oder irgendwas anderes, wir machen einfach so weiter für immer. Dass das nicht funktioniert, seht ihr doch überall, oder? Jetzt gibt es irgendwann keine Verbrennungsmotoren mehr. Und so weiter und so weiter. Es gibt offensichtlich keine Technologie, kein Produkt, das irgendwie safe ist. Ist euch das klar? Ihr müsst Veränderung umarmen, ihr müsst Veränderung suchen, ihr sollt doch kreativ und innovativ sein. Da sehe ich in Deutschland nicht viel davon. Ja, wir haben so ein paar Startups, ist ganz nett. Und dieses ganze Startup-Gequark ist doch so 99% auch irgendwie Bullshit. Weil da treten Leute auf, die haben jetzt eine tolle Idee. Die haben keine Ahnung, wie man Unternehmen führt oder aufbaut oder überhaupt irgendwas produziert, mal einen Gewinn macht. Und dann halten die die Hand auf und wollen halt Investorengelder haben. Und dann scheitern 99% davon. Und das sind ja harte Fakten. 99% der Startups werden nichts. Also wollen wir uns keinen drauf abwichsen, dass wir Startups haben in Deutschland. Es wäre toll, wenn wir ein paar erfolgreiche Startups hätten. Vielleicht ein bisschen mehr als irgendwie ein Sockenverkäufer hier und ein Supplement-Verkäufer dort. Ja? Also das ist ja alles nice, aber das ist doch, das hat doch mit Innovation nichts zu tun und auch nicht wirklich viel mit Wertschöpfung zu tun. Ja? Bei allem Respekt für E-Commerce, aber so. Ja. Also hier sind Entscheidungen zu treffen. Deine Produkte, deine Services, dein Auftreten, deine Kommunikation, alles muss angepasst werden. Du musst ständig dazulernen. Sind auch Entscheidungen, die du nicht triffst. Ich treffe keinen Unternehmer, der wirklich Marketing versteht. Selbst die meisten Marketer verstehen ihr Marketing nicht. Das ist ja wirklich absurd. Und wenn ich mit Leuten jahrelang über Marketing quatsche, sage ich, nö. Und am Schluss dann so, oh ja, jetzt können wir die Rechnung nicht mehr bezahlen. Warum? Ja, wir haben keine Kunden. Ja, warum denn nicht? Weil du kein Marketing machst. Ja, aber dann geht ja bei uns über Empfehlungsmanagement. Ja, offensichtlich nicht, sonst hättest du ja Kunden, oder? Hä? Ja? Also, na, egal. Also du merkst, Entscheidungen haben einen riesen Impact. Es müssen viele Entscheidungen getroffen werden, wenn ein Unternehmen auf Dauer weiter bestehen soll. Die Welt dreht sich weiter. Es verändert sich alles die ganze Zeit. Und in Deutschland tut man so, als würde das nicht passieren und wird schon irgendwie werden. Und im Zweifel, ja, legen wir uns in die Ecke in Embryonalhaltung, nuckeln ein bisschen am Daumen und sagen, alles doof, Steuern doof, Gesetze doof, Staat doof, Regularien doof, wird sowieso nichts oder vielleicht geht es einfach so weiter. Bloß nicht nach mehr streben, bloß nicht irgendwie wachsen wollen, bloß nicht mehr Innovation, Hauptsache ist alles okay. Ja, wir sind die Zentrale des Mittelmaßes hier auf der Welt. Wirklich, das ist so katastrophal. Und nicht zuletzt, weil keiner Lust hat, meine Entscheidung zu treffen, weil keiner wirklich noch Mut hat. Eier. Ja? Einfach mal Dinge ausprobieren. Und auch das kannst du von sehr erfolgreichen Unternehmen lernen. Nicht wenige haben nämlich tatsächlich als interne Regel, dass die Fehlerquote im Unternehmen bei neuen Projekten nicht unter ein bestimmtes Maß sinken darf, weil sie dann wissen, sie probieren nicht mehr genug, sie sind nicht mehr innovativ, sondern sie sind jetzt Mainstream, Mittelmaß und bequem geworden. Du brauchst eine Fehlerquote, du brauchst eine Lernkurve bei deinen Mitarbeitern. Ja, das ist ja die Seuche des Micromanagements, ist ja der Standard im deutschen Unternehmertum, alles kontrollieren zu wollen, was auf der einen Seite maximal demotivierend ist für die Mitarbeiter und dann quakt ihr rum, die haben keine Lust und die wollen nicht liefern und die wollen weniger arbeiten und die ziehen nicht mit und so. Naja, wenn ich die ganze Zeit gezeigt kriege, dass mir keiner was zutraut, dann mache ich auch nichts mehr. Ist doch selbstverständlich. Und auf der anderen Seite entsteht dadurch einfach die ganze Zeit Misstrauen. Ja, und dich selber schickt es in die Überlastung. Also Micromanagement ist immer eine ganz furchtbar schlechte Idee und naja, im Micromanagement wird es schwierig mit Entscheidungen, weil du hast ja mit Kontrollieren so viel zu tun, nicht wahr? Also letztlich bleibt es doch dabei, wer nicht entscheidet, wer nicht mal mutig sein kann, wer anderen auch nicht mal vertrauen kann, das ist nämlich die Entscheidung, die du dann brauchst als Micromanager, denen mal vertrauen, lass die mal selber ihren Shit regeln, die können es nicht lernen. Ja, das ist das Schlimmste, der Chef als Nadelöhr, der Chef als Engpass, das ist immer der dann einzelne wichtige Dinge als einziger kann im Unternehmen. Das ist doch kein Unternehmen, das ist doch ein Witz. Was ist denn, wenn du es mal nicht machen kannst? Ja, dann kann es keiner. Ja, und warum kann es keiner? Ja, ich habe keine Zeit, das denen zu zeigen, weil ich musste ja die ganze Zeit selber machen. Oh, hör mal zu, merkst du was? Was für eine Scheiße, oder? Das heißt, du wirst für immer den Kack so weitermachen müssen. Das habe ich aus dem Handwerk schon miterlebt, dass halt nur der Chef bestimmte Dinge kann beim Kunden, wenn es ein bisschen komplexer wird. Und weil er da ständig unterwegs ist, kann er es natürlich keinem zeigen, anstatt die mal mitzunehmen. Ja. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, also endlos. Das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Lass die ihren Shit machen. Coach sie, trainier sie, zeig ihnen, wie das funktioniert. Lass sie selber rausfinden, wie es besser funktioniert. Die sollen das doch machen, nicht du. Dafür bist du Unternehmer. Das sind also Dinge, die damit zusammenhängen. Eine Entscheidungsschwäche. Entscheiden ist einer der Hauptjobs eines Leaders, einer Führungskraft. Und wenn der Leader nicht entscheiden kann, dann steht alles. Dann muss man sich nicht wundern, dass wir Subventionsstau haben etc. pp. Weil niemand möchte dastehen am Schluss und dann sagt einer, ja, das war irgendwie doof. Wer hat denn das gemacht? Furchtbar. Da kann man übrigens ein bisschen was aus den amerikanischen Kliniken lernen. Das machen wir in Deutschland leider nicht. Zumindest habe ich es nirgendwo miterlebt. Da gibt es nämlich diese M&M-Conferences, das ist Morbidity and Mortality. Das heißt, dort werden bestimmte Fälle, wo Probleme passiert sind, wo Fehler gemacht worden sind, diskutiert. Und zwar im Kreis der Kollegen. Und der, der den Fehler gemacht hat, stellt ihn auch vor und beschreibt genau, was passiert ist, warum das so passiert ist. Im Nachgang wirst du ja dann verarbeiten und auch sehen, was falsch gelaufen ist. So, und das ist eben nicht dafür da, um die Leute da vorne zu zerpflücken, sondern damit alle daraus lernen können. Und damit man über den Prozess auch nochmal sprechen kann und sagen kann, okay, hast du denn Folgendes gemacht? Nee, warum nicht? Oder wie wäre es denn, wenn wir in Zukunft dieses tun würden? So macht man dort Fortschritte, so wird die Medizin sicherer. Ja? Einfach offen über diese Dinge zu kommunizieren, ist eine ganz, ganz tolle Sache, fehlt in Deutschland. Naja, und wenn alle Schiss haben, dann will sich keiner bewegen. Das ist dann so ein bisschen wie Mikado, ne? Wer zuerst entscheidet, hat im Zweifel verloren. Ja, da muss man sich nicht wundern, dass die Dinge nicht wirklich gut funktionieren und alles immer länger dauert und immer weniger funktioniert, weil es halt überall hängt. So viel Reibung im System. Und Leute, nochmal, der zentrale Punkt ist Kultur und Leadership. Und nicht irgendwelcher Schnickschnack, den ihr drumherum macht. Nicht irgendwie noch ein Prozess oder noch irgendeine Regel einzuführen oder noch irgendeine Teambuilding-Maßnahme zu machen oder so. Nee, nee, die Basiskultur und Leadership, die fängt mit dem obersten Boss immer an, mit dem Unternehmer, mit dem CEO, muss durch alle Führungsebenen durchgehen und muss auch kontinuierlich im Auge behalten werden. Das ist nicht so, hast du einmal gemacht und dann ist es gut. Das ist ein lebender Organismus und ohne funktioniert gar nichts. So, Aufgabe des Tages. Wo in deinem Leben, Body, Being, Balance und Business, schiebst du eben wichtige Entscheidungen vor dir her? Zum Beispiel mal anders zu essen, zum Beispiel mal ein bisschen früher aufstehen, mehr Sport machen, etc. pp. Hm? Welche Entscheidungen sind das? Und was könntest du heute noch tun, um daran was zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.